Die Predigt an diesem Sonntagmorgen steht unter dem Thema das Wort Gottes. Ich lese uns dazu zu Anfang aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 3. Johannes 1, Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wir haben heute, in diesem Sonntag, Totensonntag, das ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, und üblicherweise wird an diesem Sonntag dann auch an die Verstorbenen gedacht, so ist es üblich, auch in der Welt. Aber dieses Gedenken an die Verstorbenen, das macht eigentlich nur Sinn, wenn man bedenkt, dass man selber auch mal sterben muss. In Psalm 90, Vers 12 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So übersetzt es Luther. Aber allein das Bedenken, das zur Kenntnis nehmen, das nutzt weder uns noch auch den Verstorbenen etwas. Vor einigen Wochen ist es her, ist unser Nachbar gestorben, älterer Mann. Und dann hört man immer so verschiedene Aussagen. Naja, das Sterben gehört halt dazu, wie das Leben auch. Das Sterben gehört zum Leben, wie die Geburt auch. Es ist ein Kommen und Gehen. Die einen verabschieden sich, die anderen kommen. Oder irgendwann sind wir alle mal an der Reihe. Irgendwann sind wir auch mal dran zu sterben. Oder manchmal seufzt die Verwandtschaft oder atmet auf. Gut, dass es so schnell ging, dass er nicht leiden musste oder sie. So wünscht sich jeder zu sterben. Damit beruhigt man sich, damit wird suggeriert, der Tod wäre normal, der Tod gehört dazu. Aber man vergisst, dass der Tod das Schlimmste, das Schrecklichste ist, was uns Menschen eigentlich passieren kann. Deswegen sagt Gott auch, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, oder der Psalmschreiber, auf dass wir klug werden. Der Tod ist nämlich ist der Lohn der Sünde. Römer 6, Vers 23. Ist die Folge der Sünde. Der Tod ist endgültig. Tod ist zerstörend. Der Tod bringt Leid und Trauer über die Verbliebenen. Der Tod ist ewig. Und wir müssen sagen, der Tod ist nicht mitgeschaffen. Er ist nicht selbstverständlich. Er ist nicht normal von Anfang an. Er ist nicht mitgeschaffen und gehört nicht zum Leben, so wie das uns suggeriert wird. Sondern der Tod widerspricht dem Leben. Er ist nämlich genau das Gegenteil vom Leben. Aber wir kennen die Bibel und wir wissen, dass schon kurz nach der Schöpfung der Tod Einzug hält ins Leben, nämlich durch die Sünde des Adam. Gott sprach kaum, dass er Adam geschaffen hatte, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. 1. Mose 2, Vers 17. Und wir wissen, wie es dann weiterging. Es hat nicht lange gedauert und da war der Tod da. Und seitdem gehört in gewisser Weise der Tod auch zum Leben. Aber es ist nicht ursprünglich. Gott sprach, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Und damit sind wir beim Thema. Gott spricht, Gott redet, das Reden Gottes. Wir bezeichnen die Bibel, die Heilige Schrift, geschriebene Wort als das Wort Gottes. Durch die Bibel und in der Bibel wird uns gezeigt, dass Gott in verschiedenen Formen zu uns spricht. Erstens einmal direkt. Wir haben es eben gelesen in der Lesung 1. Mose 1. Und Gott sprach. Ist uns mehrmals begegnet. Wenn wir zugehört haben oder mitgelesen haben, ist uns das noch gegenwärtig. Und Gott sprach. Gott hat direkt gesprochen, sogar am Anfang noch in das Chaos hinein. Da war kein Gegenüber. Gott sprach. Oder wir erinnern uns vielleicht an Mose, als er vor dem Dornbusch stand. Da heißt es: Da aber der Herr sah, dass er Mose hinging zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Gott spricht direkt oder sprach direkt. Aber Gott spricht auch in anderer Form, nämlich durch Engel oder Boten. Da ist uns besonders auch den Kindern bestimmt etwas in Erinnerung oder kommt uns in Erinnerung, nämlich als der Engel der Maria erschien. Da heißt es: Und der Engel kam zu ihr, Maria, hinein und sprach: Gegrüßet seist du, Holdselige, der Herr ist mit dir, du gebenedeit unter den Weibern. Lukas 1, Vers 28. Gott spricht, schickt einen Engel und spricht durch den Engel sein Wort. Oder auch im gleichen Kapitel zum Zacharias. Da erscheint dem Zacharias ein Engel. Der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, des Namen sollst du Johannes heißen. Aber Gott spricht auch noch durch Ereignisse oder durch Wunder. Da haben wir auch Beispiele in der Bibel, zum Beispiel der Kerkermeister in Philippi. Wir kennen sicherlich die Geschichte, wo Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen werden und da heißt es: Um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und es hörten sie die Gefangenen. Schnell aber ward ein großes Erdbeben also, dass sich bewegten die Grundfesten des Gefängnisses, und von Stund an wurden alle Türen aufgetan und aller Bande los. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufgetan, zog er das Schwert und wollte sich erwürgen. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut und sprach: Tut ihr nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und ward zitternd und fiel Paulus und Silas zu den Füßen und führte sie hinaus und sprach: Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Hier sehen wir, dass Gott durch ein Wunder wirkt, spricht zu dem Kerkermeister und er dadurch gläubig wird. Gott spricht auch und sprach schon immer durch Menschen, auch durch Propheten. Das sehen wir im Alten Testament, wie oft Gott gesprochen hat durch Propheten. Aber auch im Neuen Testament erhalten die 11 Jünger den Missionsbefehl: Geht hin und lehret alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Jünger sollen das Wort Gottes weitersagen, sind autorisiert. Oder es heißt in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Und Predigen geschieht, so wie heute Morgen auch, durch Menschen. Dann bezeugt uns auch die Heilige Schrift, dass sie selbst Gottes Wort ist, in geschriebener Form. Komplett. Da heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und zu guter Letzt, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, sprach Gott auch durch seinen Sohn, Jesus Christus. Das steht in Hebräer 1, Vers 1 bis 2, nachdem vorzeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zum Schluss, am letzten, in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Hebräer 1, Vers 1 bis 2. Wir sehen das Thema, das Wort Gottes, das Reden Gottes. Habe ich jetzt versucht zu belegen durch Worte Gottes und werde es auch noch weiter tun. Gottes Wort selbst soll Zeugnis geben darüber. Das Reden Gottes durchzieht praktisch die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende. Ist sie voll vom Reden Gottes. Aber jetzt müssen wir sagen, Gottes Wort ist nicht einfach so in den Raum gesagt, sondern Gottes Wort hat immer Auswirkungen. Gottes Wort ist immer wirkungsvoll. Gottes Wort erhebt immer Anspruch. Wir haben heute Morgen vor kurzem gehört aus dem Gesetz, 5. Mose 5, da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott. Und diese Aussage ist nicht einfach nur eine Feststellung einer Tatsache, sondern ist Anspruch. Wir haben ja noch weiter gehört, mit was das alles zusammenhängt, was dazugehört. Und wir haben sogar reagiert. Wir haben bekannt, dass wir schuldig geworden sind, diesem Gott, diesem unserem Herrn, unserem Gott gegenüber. Wir haben um Vergebung gebeten. Wir sehen hier, Gottes Wort, Gottes Reden erhebt Anspruch, ist anspruchsvoll. Gottes Wort ist anders als die Worte, die wir heute in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Da gibt es so viele, die etwas sagen oder etwas zu sagen haben oder meinen, etwas zu sagen zu haben. Und wir nehmen es allenfalls zur Kenntnis. Aber Gottes Wort geschieht in Vollmacht und Autorität und erhebt Anspruch. Auch nochmal möchte ich hinweisen auf 1. Mose, die Schöpfungsgeschichte, die wir eben vorgelesen bekamen. Gottes Wort schafft, Gottes Wort ist kreativ. Da heißt es, und Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es geschah. Gott hat sogar Anweisungen gegeben, wie das sein sollte, und es geschah. Und zum Schluss sagte Gott, und es war sehr gut. Da war nichts zu bemängeln. Es ist alles so geschehen, wie Gott gesagt hat. Gottes Wort geschieht in Vollmacht und Autorität. Gottes Wort schafft und ist kreativ. Gottes Wort, sagt die Bibel, schafft auch die Wiedergeburt. Da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 23, und habt euch untereinander lieb aus reinem Herzen, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Gottes Wort schafft Wiedergeburt. Oder Gottes Wort bleibt ewig. Ist nicht einfach nur so in den Raum gesagt. Und irgendwann wird es abgelöst durch andere Worte. Gottes Wort bleibt ewig, haben wir eben gelesen. Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Oder Gottes Wort ist Wahrheit. Erhebt Wahrheitsanspruch. Da heißt es in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Nicht eine Wahrheit unter vielen, sondern ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Oder Gottes Wort ist Wegweiser. Das kennen wir aus dem Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das bekennt der Psalmschreiber. Psalm 119, Vers 105. Gottes Wort als Wegweiser. Oder Gottes Wort macht rein. Da sagt der Herr Jesus, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Johannes 15, Vers 3. Oder Gott hat Worte des Lebens. Wir erinnern uns vielleicht an die Aussage Petrus, des Petrus, als der Herr Jesus fragt, wollt ihr auch weggehen? Da sagt er, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Gott hat heilsame Worte. So jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesu Christi. 1. Timotheus 6, Vers 3. Gottes Worte sind heilsame Worte, haben Wirkung. Und Gottes Wort will in uns wohnen oder soll in uns wohnen. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen in euch, in aller Weisheit. Kolosser 3, Vers 16. Oder Gottes Wort stellt klar, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, Hebräer 4. Oder Gottes Wort richtet. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Johannes 12. Oder die Heilige Schrift sagt, dass Gottes Wort nützlich ist. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei, vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und wir könnten noch eine ganze Latte dranhängen jetzt. Dass Gottes Wort wirksam ist, dass Gottes Wort Anspruch erhebt, dass Gottes Wort Autorität hat, dass Gottes Worte verbindlich sind, dass Gottes Worte herausfordern, dass Gottes Worte Konsequenzen fordern. Gottes Worte sind niemals ich habe auch noch was zu sagen. Ja. So zum Schluss von einer Diskussion. Ich habe auch noch was zu sagen. Sondern Gottes Wort steht am Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott selbst war das Wort. Heißt es in unserem Predigttext. Und jetzt kommt die Krönung. Es war noch nicht alles. Jetzt kommt die Krönung, das Schönste. Das Schönste ist, dass das Wort Gottes nicht unpersönlich ist. Die meisten Menschen sehen das so. Da steht, Mose, du sollst, 10 Gebote, du sollst nicht, du sollst. Das ist unpersönlich, oder? So haben wir den Eindruck. Aber das stimmt nicht. Gottes Wort ist nicht unpersönlich, sondern ist im wahrsten Sinne des Wortes persönlich. Im wahrsten Sinne des Wortes persönlich. Nämlich unser Heiland Jesus Christus ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes 1. Vers 1 bis 3. Und dann im Vers 14, wenn wir das weiterlesen, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist der Herr Jesus. Das ist unser Heiland, Jesus Christus. Er selbst ist das Wort Gottes. Er ist das personifizierte Wort Gottes. Christus ist das Wort Gottes. Christus ist nicht eine Folge oder ein Produkt des Wortes Gottes, wie wir uns das vielleicht manchmal fälschlicherweise vorstellen. Dass Gott gesagt hat zu seinem Sohn, geh mal dahin und er rettet die Menschheit, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Nein, er ist selbst das Wort Gottes, das Leben schafft. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Christus ist das Wort Gottes. Dem entgegen steht das Reden oder stehen die Worte der Menschen. haben gesehen, Gottes Wort ist heilsam, Gottes Wort bewirkt etwas. Aber das Reden der Menschen oder die Worte der Menschen, die sind oft das Gegenteil. Mit Worten kann man regelrecht Unfug treiben. Vielleicht hat jeder schon mal gehört von diesem Sprichwort, Worte sind wie Federn im Wind. Ja, Worte sind wie Federn, wie so ein Federkissen, das man mal aufreißt und schmeißt in die Luft. Und wer kann die Federn wieder einsammeln? Das ist unmöglich. Die Federn einzusammeln bis auf die letzte Feder. Das ist unmöglich. Was einmal weggeflogen ist, das ist weg. Und ähnlich ist es mit den Worten. Worte, die wir Menschen oft unbedacht gesagt haben, die kann man nicht mehr einfangen. Kann man oft nicht mehr gut machen. Mit Worten kann man verletzen. Mit Worten kann man zerstören. Freundschaften, Vertrauen. Mit Worten kann man auch verführen. Man kann mit Worten relativieren. Und so weiter und so fort. Leider ist es so, dass unsere menschlichen Worte gerade das Gegenteil sind von dem, was Gottes Worte sind. Verführung oder Täuschung zum Beispiel geschieht mit Worten. Da heißt es, lasst euch niemand verführen mit vergeblichen Worten. Epheser 5, Vers 6. Oder in Römer 16, Vers 18, und durch süße Worte und prächtige Reden, oder das heißt, andere übersetzen mit vernünftige Reden, durch süße Worte und prächtige, vernünftige Reden verführen sie die unschuldigen Herzen. Oder 2. Petrus 2, Vers 3, und durch Geiz mit erdichteten Worten werden sie, die Irrlehrer, an euch Gewinn suchen. Erdichtete Worte werden an anderer Stelle oder an anderer Bibel übersetzt mit schmiegsamen Worten, mit angepassten Worten, werden sie an euch Gewinn suchen. Verführung und Täuschung durch Worte. Oder in Jeremia 23, Vers 32, siehe, ich will an die, so welche, siehe, ich will an die, so falsche Träume weissagen, spricht der Herr, und erzählen dieselben und verführen mein Volk mit ihren Lügen und losen Reden, so ich sie doch nicht gesandt habe. Jeremia 23, 32. So sind oft die Worte und das Reden der Menschen. Aber Christenworte sollen anders sein. Unser Reden soll anders sein. Unser Reden soll dem Wort Gottes ähneln. Da heißt es in Sprüche 16 und 17, ein Vernünftiger mäßigt seine Rede, oder die Rede des Freundlichen ist wie Honigseim. Oder in Matthäus sagt der Herr Jesus, in der Bergpredigt, Kapitel 5, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Eindeutige Reden. Reden, die nicht täuschen, die durchschaubar sind. Oder der Apostel Paulus schreibt an den Timotheus, des ungeistlichen Geschwätzes enthalte dich, denn es hilft viel zum ungöttlichen Wesen. Und im Epheser 4 schreibt er, lasst kein faul Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Oder ein Kapitel weiter, Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Geiz, lasst nicht von euch gesagt werden, wie den Heiligen zusteht, auch nicht schandbare Worte und Narrenteidinge oder Scherze oder Witze, welche sich nicht ziemen, sondern vielmehr Danksagung. Epheser 5, Vers 4. Wir sehen, es ist nicht egal, mit welchen Worten wir umgehen, welche Wortwahl wir treffen, was wir sagen, wie wir reden. Auch hier geschieht das Wort Gottes an uns mit einem Anspruch. Wir Christen sollen uns Gedanken machen über unsere Worte, die wir wählen. Aber was hat das mit dem Wort Gottes zu tun? Ich habe in letzter Zeit, in den letzten Wochen, nachgedacht über eine Aussage, die ich gehört habe und auch schon mal hier, ich weiß nicht, ob hier vorne, aber überhaupt schon mal gesagt habe, nämlich die Aussage des Amtsrichters vor dem Amtsgericht, die mich doch sehr getroffen hat und auch beschäftigt hat über Wochen hin, der gesagt hat bei unserer ersten Verhandlung im Mai: Ich habe nicht geglaubt, dass es so etwas im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert noch gibt, nämlich verbindlicher Glaube. Glaube, der sich auf die Bibel beruft, in allen Lebenslagen, zumindest haben wir versucht, das so darzustellen. Was hat das mit dem Wort Gottes zu tun? Was hat diese Aussage mit dem Wort Gottes zu tun? Oder auch im Nachhinein oder auch vorher kamen mir so manche Gespräche mit Christen in den Sinn, wo dann zum Ausdruck kam: Ja, muss man denn so extrem denken? Muss man das denn so überspitzt sagen? Muss man das denn so sehen? Was hat das mit dem Wort Gottes zu tun? Die Aussage dieses Amtsrichters: Ich habe nicht geglaubt, dass es so etwas im 21. Jahrhundert noch gibt, ist eigentlich eine Anklage gegen mich, gegen uns Christen. Ist eigentlich ein Armutszeugnis für uns Christen, dass dieser Mann, und sicherlich ist das nicht der Einzige, noch nie gesehen hat, dass es so etwas gibt. Dass wir das Wort Gottes im persönlichen Leben als Maßstab haben. Und dabei haben wir doch den Auftrag, das Wort Gottes in die Welt hineinzutragen. Wir haben doch den Auftrag, Zeugen zu sein mit unserem Reden, wie auch mit unserem Leben. Den Aposteln wurde gesagt: Und ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Oder in Philipper 2, Vers 15 sagt der Apostel Paulus: Auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter und Gotteskinder, unsträflich unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt. Wir sollen scheinen als Lichter in der Welt. Oder 2. Timotheus 4, Vers 2, da heißt es: Predige das Wort. Halte an mit dem Predigen des Wortes Gottes, es sei zu rechter Zeit oder zur Unzeit. 2. Timotheus 4, Vers 2. Und dann die große Frage: Ist dem so? Die große Frage, die ich mir selbst persönlich stellen muss und die wir uns alle stellen müssen: Ist dem so? Entsprechen wir hier den Erwartungen der Heiligen Schrift? Werden wir hier dem Anspruch des Wortes Gottes, wie wir es gerade gelesen haben, gerecht? Ist hier Autorität des Wortes Gottes? Ich habe mir viele Fragen gestellt dazu. Mir kamen viele Fragen dazu in den Sinn. Warum sind wir Christen so farblos geworden in dieser Welt? Ich sage das nicht als Anklage, ihr, sondern wir, ich. Warum sind wir so farblos geworden? So verblasst mit unserem Zeugnis? Warum haben wir scheinbar kein Zeugnis mehr in dieser Welt? Warum? Warum heben wir uns nicht mehr ab von der Masse und werden dadurch bemerkbar? Werden dadurch im Guten auffällig, verhaltensauffällig vielleicht, im Guten? Warum sind wir so angepasst, dass die Welt nicht mehr merkt, was männlich und was weiblich ist? dass da einer sagen kann, ich habe nicht geglaubt, dass es so etwas noch gibt. Und das ist nicht die Aussage von nur von einem, sondern man merkt das ja auch von anderen. Aber es hat mich halt so beeindruckt, diese Aussage des Richters. Warum sind wir Christen oft nicht mehr bereit, Konsequenzen zu ziehen im Alltag, in der Gesellschaft und Umwelt? Und ich weiß das aus eigenem Erleben, wie oft man, darf ich das mal so sagen, den Schwanz einzieht in der Verwandtschaft. Man merkt, man müsste jetzt eigentlich was sagen, man müsste aufstehen und sagen, halt, das stimmt nicht. Man müsste Zeugnis geben und versäumt es. In der Bekanntschaft, in der Verwandtschaft, in der Freundschaft, im Berufsleben, in der Gesellschaft, in der Umwelt. Oder warum führen wir Christen so ein bequemes Leben und drehen uns nur noch um uns selber? Und warum spielt der berufliche oder der wirtschaftliche Erfolg eine so große Rolle in unserem Leben? Etwas erreichen, etwas haben, das gilt doch was, auch unter uns Gläubigen und unter uns Christen. Ich möchte das gar nicht weiter ausführen. Oder warum sichern wir uns, wir Christen, uns gegen alle möglichen Unbilden des Lebens ab, also gegen alle möglichen und unmöglichen vielleicht sogar? Wir sorgen vor für die Rente, wir haben Haftpflichtversicherung noch und nöcher, wir haben Rechtsschutzversicherung noch und nöcher. Und es passiert mir immer wieder im Gespräch mit gläubigen Leuten, und es enttäuscht mich immer wieder auch, wie fixiert wir sind auf diese Welt, auf diesen angeblichen Absicherungen. Dabei wissen wir gar nicht, ob überhaupt von dem, was wir in die Rentenkasse einbezahlen, überhaupt einen Pfennig oder einen Cent sehen. Selbst wenn wir uns privat versichern, ist das noch nicht garantiert. Oder von der Lebensversicherung, die wir haben. Ob wir da überhaupt einen Cent rausbekommen, wissen wir doch gar nicht. Aber wir sichern uns gegen alle möglichen Schwierigkeiten ab. Oder warum, könnte eine Frage heißen, warum hört man so selten Stimmen der Christen, wenn offiziell Unrecht geschieht? Zum Beispiel in der Gesetzgebung oder in der offiziellen Kirche. Wenn das Wort Gottes mit Füßen getreten wird, braucht man nur Schlagwörter wie Homosexualität oder Frauen auf die Kanzel oder so nennen. Warum hört man da so wenig? Es gibt einzelne Stimmen, aber es sind nur wenige. Oder warum sind Christen unsicher, wenn es um konkrete Aussagen der Bibel geht, wenn es um bestimmte Aussagen der Bibel geht, die dem allgemeinen Verständnis in dieser Welt widersprechen? Vor ein paar Tagen waren wir bei dem Schäben-Seminar. Da hat mich so beeindruckt, dass Dr. Schäben gesagt hat, wir kämpfen nicht gegen Evolution oder Evolutionisten. Das berührt uns überhaupt nicht, hat er so in etwa gesagt. Was unsere Aufgabe ist, ist, dass wir unseren Glauben festigen wollen. Mit meinen Worten sage ich das jetzt mal. Es geht darum, dass wir unseren Glauben festigen wollen. Darum geht es ihm mit seiner Arbeit. Und die Antwort auf diese Fragen, meine ich, ist vielleicht auch unter anderem, dass wir das Wort Gottes nicht mehr als das Wort Gottes achten, so wie Gott es geachtet haben will, wie es dem Wort Gottes zusteht, wie Gott es fordert, in seiner ganzen Autorität, in seiner ganzen Kreativität, in seiner ganzen Endgültigkeit und Ewigkeit und in seiner ganzen Persönlichkeit, nämlich bezogen auf Jesus Christus. Wir achten das Wort Gottes nicht mehr wirklich als das Wort Gottes. Das sagen wir natürlich nicht so. Natürlich, wir sind Christen und wir lesen das Wort Gottes. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Wie sieht es im Alltag aus? Lassen wir das Wort Gottes Gottes Wort sein? Ich habe oft den Eindruck, dass wir es vielmehr verachten. Wir schämen uns oft des Evangeliums. Des Evangeliums, das so ganz anders ist, als die Welt es wahrhaben will. Das keinen guten Ruf genießt in dieser Welt. Vieles von den Aussagen der Heiligen Schrift ist nicht mehr zeitgemäß, vielleicht unbequem. Und oft scheint es, wir nutzen das Wort Gottes nur noch privat. So dass der Richter auch gefragt hat, ja, können Sie denn nicht sonntags Ihren Glauben leben und montags halt ein bisschen Abstriche machen? Leider ist es oft so. Man spricht von Sonntagschristen. Wir haben das Wort Gottes vielfach aufgehoben durch unsere Auslegung und Deutung. Das wirft der Herr Jesus den Pharisäern schon vor in Markus 7, Vers 13. Ihr hebt auf Gottes Wort durch eure Aufsätze, die ihr aufgesetzt habt, und desgleichen tut ihr viel. Das hatte Jesus schon gesagt, ganz zu Anfang, okay, Markus 7. Und genauso ist es auch heute bei uns. Wir haben unsere eigenen Deutungen, wir haben unsere eigenen Auslegungen, wir tun dazu und wir tun ab, je nachdem, wie wir es für richtig empfinden. Aber wer von uns lässt das Wort Gottes noch so zu sich reden, wie es geschrieben ist und wie es gemeint ist? Das Wort Gottes wird umgewichtet, unwichtigen Sachen wird Gewicht zugemessen und wichtigen Sachen wird das Gewicht eben entsprechend beschnitten. Das Wort Gottes wird verdreht, es wird angepasst, es wird halbiert und zerstückelt. Und ich glaube, wir brauchen uns, da braucht sich keiner von uns auszunehmen. In dieser Gefahr sind wir alle. Und in diesen Umgang mit dem Wort Gottes sind wir alle hineingenommen. Lasst uns mal ehrlich sein und drüber nachdenken, wo das nicht auch auf uns zutrifft. Und es scheint jetzt die Zeit zu sein, so kommt es mir vor, wie es in 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 5 beschrieben wird, denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer oder auch Lehren aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln wenden. Vielleicht wird es noch schlimmer, kann gut sein. Aber wenn wir heute in unsere christliche Welt hineinsehen, bei uns zu Hause angefangen, dann scheint es mir wirklich zu sein, als wären wir mitten in dieser Zeit. Wir haben uns abgewendet von dem verbindlichen Wort Gottes, von dem heilschaffenden Wort Gottes. Wir haben eben das Lied 432 gesungen. Da heißt es: Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf, bitteschön, soll der Glaube ruhen? Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Unser Glaube ist untrennbar verbunden mit unserem Verhältnis zum Wort Gottes. Untrennbar. Das kann man nicht trennen. So wie unser Verhältnis zum Wort Gottes aussieht, so sieht auch unser Glaube aus. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Und weil unser Verhältnis zum Wort Gottes oft gestört ist, deswegen sieht unser Glaube so farblos aus. Deswegen wird unser Glaube, unsere Beziehung zu Gott, gar nicht wahrgenommen von der Welt. Deswegen sind wir nicht bemerkbar. Deswegen sind wir nicht verhaltensauffällig. weil sein Wort nicht mehr wirklich gilt in jeder Lebenslage, in jeder Beziehung. Dabei sagt Gottes Wort, und das auch noch einmal zur Ermahnung, zur Ermahnung, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Es geht einmal um die Gemeinschaft mit Dingen, die Gott nicht gefallen. Strafet sie aber vielmehr. Oder anders übersetzt heißt es, deckt sie vielmehr auf. Unsere Aufgabe ist es, das Wort Gottes auf den Scheffel, auf den Leuchter zu stellen. Und da, wo Unrecht geschieht, zu sagen, das stimmt nicht, das ist Unrecht, das widerspricht dem Wort Gottes. Aber das Wort Gottes hat uns für uns leider, so habe ich den Eindruck, und wie gesagt, ich stelle mich auch mit drunter, gar nicht diese Bedeutung und diesen Wert, dass wir für das Wort kämpfen, für das Wort streiten, dass wir das Wort Gottes auf den Leuchter stellen und dass wir alles das, was dem Wort Gottes widerspricht, dass wir es aufdecken, dass wir es aufzeigen, dass wir es entlarven. Ob wir uns von Gott wieder diesen unvoreingenommenen Glauben an sein allmächtiges Wort schenken lassen? Ob Gott unser Herz dahingehend berühren kann? Dass sein Wort wieder Wert bekommt, wieder geachtet wird? Ob dann irgendwann wieder die Aussage zutrifft, die in dem Lied 526, es kennt der Herr die Seinen, in der zweiten Strophe so ausgedrückt wird, er kennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut, und doch dem Unsichtbaren, als sähe er ihn vertraut. Und jetzt, der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort sich nährt und vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. So sollte unser Glaube aussehen und so sollte unsere Beziehung zum Wort Gottes aussehen, der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort sich nährt und vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. Amen.